Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Liebe Schwestern, liebe Brüder, der heutige Evangeliumstext, der aus dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet entnommen ist im Johannesevangelium, der verschlägt mir die Sprache. Was Jesus mit diesen paar Sätzen uns gesagt hat, und zwar jedem Einzelnen von uns, das bedarf eigentlich keiner weiteren Worte. Für mich sind diese Worte das Konzentrat aller Evangelien und aller Worte Jesu. Mehr und Tieferes konnte er nicht sagen in diesem Dialog, den er mit seinem Vater im Himmel geführt hat und an dem er uns teilhaben lässt. Der Schlusssatz des Evangeliums bietet Stoff für lange Meditationen. Da heißt es: Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, diesen Satz. Ich werde ihnen deinen Namen bekannt machen. Was ist der Name Gottes? Wissen wir doch. Steht doch im Alten Testament, Yahweh. Das ist die Offenbarung, die Gott dem Mose gemacht hat, nachdem ihn gefragt hat: Was soll ich denn sagen, wer du bist, wenn mich die Israeliten fragen? Aber der Name Gottes, das ist unendlich viel mehr als alle möglichen Vornamen, die wir Menschen uns geben. Wir vergeben Namen, um uns zu unterscheiden und persönlich ansprechen zu können. Name Gottes, das ist der Versuch der Bezeichnung seines Wesens. Wer ist er denn? Was macht er denn? Wie wirkt er? Die Bezeichnung seiner Größe und Macht, seiner Nähe und Liebe soll mit seinem Namen zum Ausdruck kommen. Jesus hat uns also diesen Namen bekannt gemacht. Er hat gesagt, wer Gott ist, nämlich dass er unser Vater ist. Das ist vielleicht für Jesus der wichtigste Name Gottes. Und er wird ihn weiterhin bekannt machen, weil jede Beschreibung, jeder Name auf Erden endlich ist und nicht ausreichen kann, den unendlichen und unfassbaren Gott zu beschreiben und zu charakterisieren. Wenn wir begonnen haben, seinen Namen kennenzulernen, das heißt, ihn selbst kennenzulernen, dann beginnt auch seine Liebe, sein Wesen in uns zu wachsen und zu bleiben. Das Wort Liebe hat im menschlichen Leben eine vielfache Bedeutung. Dieses Wort reicht vom unwiderstehlichen Bauchgefühl über Sympathie, über Nächstenliebe bis hin zu einer Liebe, die weh tut, wie die Mutter Teresa von Kalkutta sagte, hin zu einer Liebe, die wir uns bei der Eheschließung bis zum Lebensende versprechen. All das packen wir in ein Wort Liebe. Aber wie fühlt sich denn göttliche Liebe an, die zwischen Jesus und dem Vater im Himmel so mächtig ist und als Herrlichkeit bezeichnet wird? Sind wir überhaupt dazu imstande, sie zu erleben, Herrlichkeit zu erleben? Die barocken Künstler haben die Kirchen versucht auszugestalten mit viel Gold und viel Stuck und viele Engel und Strahlen und Licht, um irgendwie die Herrlichkeit des gegenwärtigen Gottes zumindest sinnlich wahrzunehmen. Aber das ist es nicht, nicht nur. Also menschlich betrachtet geht's gar nicht, Herrlichkeit wahrzunehmen. Wir können uns diese Liebe Gottes immer nur annähern, im Blick auf ihn, der gerade dafür unser Herz gemacht hat. Eine solche Liebe braucht eine Quelle, einen Antrieb, eine übermenschliche Kraft. Es braucht einen beständigen Neuanfang nach allen Fehlschlägen, nach jeder Niederlage. Es braucht viele persönliche Handreichungen, wenn es gekracht hat zwischen uns. Und es braucht viel Verbandsmaterial, seelisches Verbandsmaterial bei den vielen Verletzungen, die Menschen sich antun tagtäglich. Ja, und dazu braucht es viel Demut und Weisheit. Mit dem hohepriesterlichen Gebet möchte Jesus selbst uns das Herz und die Sinne für diese göttliche Liebe öffnen und uns dafür die Kraft schenken, sie zu empfangen und sie weiterzuschenken. Das Erleben dieser Liebe in der Dreifaltigkeit ist Himmel, um es mit einem einzigen Wort zu sagen. Um all das hat Jesus den Vater für uns kurz vor Ende seines Lebens gebeten. Bei dem Ganzen können wir nicht einfach so weitermachen als gute, anständige Christen, die ihre Kirchensteuer zahlen und vielleicht sonntags in die Messe gehen. Das reicht nicht. Das ist es noch nicht. Wenn wir eins sein sollen mit Jesus, so wie er mit dem Vater eins ist, und wenn wir untereinander eins sein sollen, auch da ist es eine Lebensaufgabe, zu ergründen, was heißt dieses Einssein? Was heißt diese Einheit? Wie kann die gelebt werden? Wie kann die sichtbar gemacht werden, dass sie da ist, diese Einheit? Ich möchte an dieser Stelle diese Überlegungen mit einem Gebet zum Heiligen Geist beschließen. Heiliger Geist, vergib uns. Wir fassen es immer noch nicht. Unsere Sinne taugen noch nicht für die Wahrnehmung unserer Berufung, für die Verwirklichung der Einheit mit Gott und untereinander. Schmerzlich spüren wir die bedrängende Enge unserer irdischen Existenz. Wir sehnen uns danach, all das zu sehen und zu erfahren, worum du den Vater gebeten hast. Führe uns und hilf uns, damit dieses Gebet Jesu sich so schnell wie möglich erfüllen kann.